ARD.
Hi, ich bin Julia Demann, Biologin, Wissenschafts- und Medizinjournalistin. Und in diesem Podcast, da spreche ich mit einem Arzt oder einer Ärztin der NDR-Ernährungsdocs darüber, wie man gesund werden und bleiben kann durch die richtige Ernährung. Denn unsere Mission ist, gesunde Ernährung, die gut schmeckt. Und ein leckeres Rezept, das stellen wir euch am Ende vor. Heute gibt's ein veganes Chili.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Kurz nach Weihnachten war ich hier zu Hause alleine und hatte eine Sturzblutung. Also es kam unwahrscheinlich viel Blut und da wusste ich, dass es das gewesen ist. Und da ist mir alles weggebrochen.
Das war Madeleines dritte Fehlgeburt. Das ist ein Lebenstraum von ihr gewesen, der einfach immer wieder zerplatzt ist. Das war vor 2 Jahren. Ihr größter Wunsch ist ein Kind. Aber ihr Körper macht da irgendwie einfach nicht mit. Denn Madeleine Grimm, die hat PCOS, das polyzystische Ovarialsyndrom. Und das ist eine der häufigsten Ursachen für Fruchtbarkeitsstörungen bei Frauen. Bei einigen bilden sich auch Zysten an den Eierstöcken, daher kommt dann der Name. Aber mittlerweile weiß man, das haben gar nicht unbedingt alle Frauen mit PCOS. Häufige Symptome sind Zyklusstörungen, unreine Haut und auch Insulinresistenz. Und durch die Krankheit fällt es vielen Frauen auch schwer, Gewicht zu verlieren. Ja, und darüber möchte ich heute mit Ernährungsdoc Silja Schäfer sprechen. Moin, Silja.
Hallo, Julia.
Silja, du bist Allgemeinmedizinerin und hast eine eigene Praxis in Kiel. Und Madeleines Fall, ich finde, der ist ziemlich bewegend, oder?
Ja, und wie? Also mit einer der bewegendsten Fälle, die ich auch bisher mitbetreuen durfte. Mhm. Und Madeleine Grimm hatte eben aus Angst und Verzweiflung mit dem Thema Kinderwunsch quasi schon abgeschlossen, als sie sich dann trotzdem noch bei uns beworben hatte. Denn nach zahlreichen Versuchen eben schwanger zu werden, und das hat sie eben auch mit professioneller Hilfe versucht, also in der Kinderwunschklinik. Und trotzdem ist sie immer wieder gescheitert und dementsprechend war sie also körperlich und natürlich auch massiv psychisch ganz schön am Ende. Und musste eigentlich, also sie war fast gezwungen, die Hoffnung eben aufzugeben.
Ja, die Fernsehfolge endete ja mit dem Satz damals, vielleicht wird sich doch noch ihr größter Traum erfüllen. Ja, und was draus geworden, Silja? Hat sich ihr Traum erfüllt?
Ja, halt dich fest, sie ist schwanger geworden.
Und wie die Therapie dann bei ihr aussah und was ihr geholfen hat, darüber sprechen wir gleich. Lass uns jetzt aber erst noch mal kurz darüber sprechen, was du mir hier heute mitgebracht hast.
Ja, wie du siehst, ist es was zu trinken.
Mhm.
Es ist warm. Ich habe 2 Tees mitgebracht. Du kannst ja gerne mal dran riechen.
Ja. Ja, also der eine riecht so ein bisschen nach Heu und der andere ein bisschen fruchtiger.
Du darfst auch gerne mal probieren.
Mhm.
Also ist genau richtig, sind 2 verschiedene Tees, schon mal gut.
Also der schmeckt so nicht neutral. Nach Kamille, aber so ja, relativ neutral.
Gesund.
Dieser etwas klarere Tee, jetzt probiere ich mal den, der ein bisschen trüber ist. Ja. Ja, also der schmeckt halt wie so ein Heiltee irgendwie.
Genau.
Aber ich finde nicht so schlimm wie so ein Blasen-Nieren-Tee. Den finde ich immer ein bisschen doof. Völlig neutral. Kann man trinken.
Also mit Tees sind wir ja im naturheilkundlichen Bereich. Und das sind eben 2 Tees, die wir Frauen empfehlen, die eben schwanger werden möchten. Zum Teil auch am Ende der Schwangerschaft kann man sie nochmal einsetzen. Aber das eine ist ein ganz toller Tee, nämlich ein Himbeerblättertee.
Mhm.
Und der wirkt nämlich zyklusregulierend und hat eine beruhigende und entspannende Wirkung nicht nur auf unsere Psyche, sondern eben auch auf die Muskulatur und gerade im Gebärmutterbereich und fördert auch den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Also
okay.
Das heißt, wir haben hier Phytohormone, also pflanzliche Hormone, und beim Himbeerblättertee ist das eben das Östrogen, das weibliche Hormon, das da so ein bisschen mit reinspielt und ist auch zusätzlich entzündungshemmend. Und wenn man pflanzliche Tees nutzt, dann immer gern so 2 bis 4 Tassen am Tag. Und das zweite hier, das ist der Frauenmanteltee. Auch den setzen wir gerne ein, weil der Zyklus regulierend ist. Und das ist ein Tee, der eben das Phytohormon Progesteron hat.
Mhm.
Also man könnte eben sagen, die erste Zyklushälfte nutzt man eher den Himbeerblättertee und in der zweiten Zyklushälfte den Frauenmanteltee. Also ganz tolle Dinge, womit man selber seine Gesundheit unterstützen kann.
Jetzt haben wir ja viel über Schwangerschaften und Fruchtbarkeit gesprochen. PCOS ist aber natürlich auch eine Krankheit, womit Frauen ein Problem haben, die keinen Kinderwunsch haben. Ja? Was da genau im Körper passiert und wie Ernährung da helfen kann, darüber sprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs Akte.
Madeleine Grimm ist 29 Jahre alt, als sie sich bei den Ernährungsdocs bewirbt. Zusammen mit ihrem Mann Dennis wohnt sie in Ratzeburg und arbeitet in einer Kita als Erzieherin. Die Diagnose PCOS hat sie 4 Jahre vorher bekommen. Silja, magst du noch mal erzählen, was PCOS eigentlich ist?
Also ganz grob gesagt, kommt es beim PCOS-Syndrom zu einem Hormonungleichgewicht. Also wie jetzt gerade schon bei den Ts angesprochen, es geht um die weiblichen Hormone vorwiegend, aber auch um die männlichen. Und die genaue Ursache ist eigentlich noch gar nicht so ganz klar. Aber es gibt wohl zum einen eine genetische Komponente, aber auch Übergewicht spielt eine große Rolle. Mhm. Also man weiß noch nicht genau, was ist Henne, was ist Ei. Und tatsächlich bei Männern wird es zwar nicht PCOS genannt, aber dieses Hormonungleichgewicht scheint es da eben auch zu geben.
Also du hast gerade schon mal gesagt, ob Übergewicht jetzt die Folge von PCOS ist oder bei manchen vielleicht auch Ursache der Krankheit, das ist noch gar nicht so richtig geklärt. Und man muss ja auch sagen, nicht alle betroffenen Frauen sind übergewichtig, ne?
Das stimmt, genau. Und Ausnahmen bestätigen Regel, wie es so schön heißt. Wie du sagst, es gibt auch Frauen, die haben eben Normalgewicht und trotzdem dieses PCOS-Syndrom mit allen Symptomen. Und typisch ist in jedem Fall, dass so eine Art Vermännlichung stattfindet des weiblichen Körpers. Also gerade Haarwuchs im Gesichtsbereich, im Kinnbereich, dass man eben vielleicht sogar den Eindruck hat, man kriegt einen kleinen Bart. Ja. Aber auch auf dem Kopf werden die Haare dementsprechend dünner, so eher vermännlicht. Licht und es kann zu Haarausfall kommen. Gerade so die Geheimratsecken erscheinen dann leider auch. Und Hautunreinheiten. Also Akne kommt häufiger vor und dann eben leider die Zyklusstörungen, die dann im schlimmsten Fall zu Unfruchtbarkeit führen.
Meine Vorstellung war immer, dass ich eine große Familie habe, also so wie in der Krippe eigentlich, ne, dass ganz viele Kinder um mich herum laufen und ne, dass die Familie bei einem ist, dass unsere Eltern da sind. Das war immer so das, was ich mir gewünscht hatte. Je mehr, desto besser.
Ja, sie wollte einen ganzen Stall voll Kindern haben, ne? Aber du hast ja schon gesagt, eigentlich hatte sie zu dem Zeitpunkt, als sie sich bei euch beworben hat, die Hoffnung schon aufgegeben, dass das überhaupt irgendwie klappen wird, ne?
Mhm. Ich muss auch immer sagen, also gerade wenn ich jetzt diese Aussage wieder neu höre, es berührt mich immer wieder, ja. Also das muss man sich mal bildlich vorstellen. Also sie möchte so gerne einen ganzen Stall voller Kinder haben und es klappt nicht, ja. Und in ihren Augen hat sie eigentlich als Frau versagt.
Das finde ich eine ganz furchtbare Vorstellung. Was war denn euer Ansatz bei Madeleine? Wie wolltest du ihr helfen?
Also zum einen musste sie von dem Gedanken weg, tatsächlich auch ein Kind haben zu wollen, weil die Psyche eben da sehr stark belastet war. Genau, sie musste wieder Vertrauen in ihren Körper bekommen. Und Madeleine hatte es tatsächlich auch doppelt schwer, denn sie hat in der Jugend auch noch eine Schilddrüsenkrankheit dazu gewonnen. Und ihre Schilddrüse hat nicht so richtig gearbeitet. Das heißt, hier haben wir auch wieder Hormone, die da mit reinspielen und die das Ganze vielleicht sogar noch verschlimmert haben. Und was jetzt genau bei ihr zum Übergewicht geführt hat, das wissen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ob es jetzt die Schilddrüse vorwiegend war oder eben der normale Lebensalltag. Aber Übergewicht war eben ein ganz großes Problem. Da haben wir wieder unser Bauchfett, was wir dann auch immer wieder berücksichtigen müssen. Und da war sicherlich auch ein Knackpunkt bei ihr, weil eben das Bauchfett wie ein eigenständiges Organ arbeitet und leider auch dann diese Fettzellen wiederum Hormone bilden können. Ja, das heißt, wir haben hier ganz viele Hormone mit im Spiel, die alle miteinander kommunizieren.
Ja, und das hat natürlich dieses ganze Hormonungleichgewicht wiederum befeuert, ne? Dass dieses viszerale Bauchfett, dieses Böse.
Genau, und die Hormone können wir uns eigentlich auch wie eine große Familie vorstellen. Mhm. Also alle kommunizieren miteinander und interagieren miteinander und so entstehen dann unterschwellig auch wiederum Entzündungen oder können entstehen. Und typisch beim PCOS ist es dann eben auch, dass diese Hormone durcheinander kommen, Schilddrüse, die Fetthormone oder die aus den Fettzellen gebildet werden, dann auch wiederum unser Blutzuckerhormon, das Insulin. Mhm. Und all das kann dann eben zu den vielen Problemen führen und dann auch zum Übergewicht.
Da standet ihr ja wirklich von einer ganz schönen Mammutaufgabe, ja, dieses Hormongleichgewicht wiederherzustellen. Was hast du ihr geraten?
Also wir haben ihr da zumindest geraten zu einer blutzuckerregulierenden erstmal und natürlich antientzündlichen Ernährungsstrategie. Und das bedeutet eben, dass sie als Basis viel Pflanzliches essen sollte. Ja? Denn eben durch die Pflanzen wissen wir heutzutage, durch die sekundären Pflanzenstoffe, die zellschützend wirken, die entzündungshemmend wirken, kommt man ganz große Schritte voran. Und da ich aus den Gesprächen und den Vorgesprächen mit ihr eben wusste, dass ihr auch solche Themen wie Nachhaltigkeit und das Tierwohl und die Umwelt generell wichtig sind, habe ich ihr eine Ernährungsform empfohlen, die nicht nur gesundheitsfördernd eben für die Einzelperson ist, sondern eben dann auch für unseren Planeten Erde. Und das war die Planetary Health Diet.
Das klingt, finde ich, sehr allumfassend. Das ist eine Ernährungsform, die von Forschenden aus der ganzen Welt für eine gesündere Zukunft entwickelt wurde. Darauf gehen wir später nochmal im Detail ein. Aber was genau war das jetzt, hat das jetzt im Detail auch für Madeleine bedeutet?
Also erstmal, um das Positive zu nennen, bereits im Vorfeld hat sie schon vieles ganz toll gemacht. Ja, also sie hat wenig Süßes gegessen, sie hat schon auf hochverarbeitete Industrieprodukte, eben auf Junkfood, auf Fertigprodukte, hatte sie eben schon verzichtet. Aber im Verhältnis hat sie dann tatsächlich noch zu viele tierische Lebensmittel genutzt. Mhm. Ja, die sind im Übermaß eben dann potenziell entzündungsfördernd. Und das wiederum ist eben schlecht im Kampf gegen dieses Bauchfett und gerade beim PCO-Syndrom. Und sie hat eben noch zu wenig Pflanzliches gegessen. Und damit meine ich eben nicht nur Obst und Gemüse, sondern eben vor allem Hülsenfrüchte, die eben gutes Eiweiß enthalten, viele Ballaststoffe enthalten, die ihr dann geholfen haben.
Ja, Ballaststoffe sind ja nicht nur gut für die Verdauung, sondern können sich eben auch positiv auf den Blutzucker auswirken. Haben wir eben schon mal gehört. Das ist ja auch, kann ein Problem sein. Und damit ist das natürlich auch hilfreich im Kampf gegen das Bauchfett und dann am Ende eben auch wieder im Kampf gegen das PCO-Syndrom. Und ja, der Vorteil ist natürlich von den Ballaststoffen auch, sie halten lange satt.
Ja, und mittlerweile ist es sogar wissenschaftlich belegt. Also es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass Frauen mit einem PCO-Syndrom von einer ballaststoffreichen Kost profitieren.
Ja, das ist doch mal ein Wort, finde ich. Also war das auf jeden Fall etwas, womit Madeleine was anfangen könnte. Also ich finde, man hat die auch am Ende der ersten Ernährungsberatung richtig angesehen, dass ihr das nochmal richtig Mut gemacht hat. Und sie war ja dann auch wirklich zuversichtlich, was diese Ernährungsumstellung angeht. Wie lief es denn dann für sie?
Ja, also ich muss wirklich sagen, sie hat sich vom ersten Tag an super reingehängt. Also sie hat ihre Ernährung dann zum Großteil sogar auf vegan umgestellt.
Wow.
Und sowas wie Käsebrötchen oder auch mal ein Ei oder Fleisch gab es dann tatsächlich nur noch zu ganz besonderen Anlässen. Und sie hat sich auch nicht abschrecken lassen, wenn es mal nicht so gut geschmeckt hat. Ja,
ja, Stichwort Tofu.
Tofu ist eigentlich eine ganz wunderbare vegetarische Eiweißquelle. Aber für den Anfang vielleicht nicht gleich jedermanns Geschmack. Aber man sollte sich rantrauen. Und Madeleine hat auch eine Weile gebraucht, bis sie sich da anfreunden konnte. Aber tatsächlich, also wir empfehlen immer Einsteigern, so will ich es jetzt mal nennen, vielleicht mit Räuchertofu anzufangen. Mhm. Der hat dann schon so ein rauchiges Aroma, schmeckt dann schon so ein bisschen wie Fleisch, ja, wenn man ihn brät. Und Basilikumtofu wäre noch ein Beispiel, ein anderes. Aber prinzipiell kann man sich natürlich auch an den Naturtofu ranwagen. Und dann gilt es würzen, würzen, würzen. Denn die Geschmacksrichtungen, die kann man dann selber beeinflussen.
Genau, das ist dann der Tofu ganz ohne Geschmack, ne, den man dann so verarbeiten würde.
Den man erstmal nutzt, genauso den klassischen weißen Naturtofu. Also das heißt, wenn man an Tofu denkt, denkt man meistens ja wahrscheinlich an den. Mhm. Da kann man sich so vorstellen wie so Eierstich für diejenigen, die da noch gar keine Vorstellung haben. Ist recht neutral im Geschmack. Aber man kann eben sehr, sehr viel draus machen. Und da gilt es wirklich, verschiedene Rezepte auszuprobieren, bis man das Passende für sich gefunden hat.
Also das war jetzt so ein bisschen auch das was. Zu welcher Mahlzeitenstruktur habt ihr dann geraten?
Also wichtig ist tatsächlich, dass der Körper gerade beim PCO-Syndrom nicht noch zusätzlich gestresst wird. Ja, also so wie wir es bei ihr ja auch sehen, bei Madeleine, sie hatte schon sehr viel psychischen Stress und sehr viel Druck, sich selber natürlich auch gemacht. Und dementsprechend müssen wir den Druck irgendwo nehmen und dann nicht noch eine zusätzliche Baustelle aufmachen, indem wir sagen, jetzt wird auch noch auf Mahlzeiten verzichtet. Das bedeutet, wir haben ihr geraten, regelmäßig zu essen und sich satt zu essen. Also 3 Mahlzeiten täglich wären eben super, mit optimal 4 Stunden Pause dazwischen, dass der Stoffwechsel immer wieder zur Ruhe kommen kann, dass der Insulinspiegel immer wieder sinken kann und damit der Körper eben dann wirklich das Fett verbrennt, was wir nicht haben wollen. Aber also wie gesagt, das ist eben ganz wichtig, auch beim PCO-Syndrom, aber natürlich auch für alle, die sich gestresst fühlen oder erschöpft fühlen, dass man nicht hungert. Mhm. Also bitte immer satt essen mit Ballaststoff und eiweißreichen Lebensmitteln, damit man nicht eben eine zweite Baustelle aufmacht. Und Stress bringt eben wieder das Hormongleichgewicht durcheinander. Also die Dysbalance wird dann eben noch schlimmer.
Darüber haben wir ja auch in Folge 21 zu Divertikulose gesprochen, dass das Cortisol da echt das Ganze durcheinander bringen kann. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Also regelmäßig essen, weniger Milchprodukte, weniger Fleisch, dafür mehr Hülsenfrüchte und Gemüse. Daran hat sich Madeleine ziemlich gut gehalten und nach 3 Monaten gab es schon echt positive Effekte.
Also ich merke, dass sich meine Haut erholt hat, dass man nicht so oft Bauchweh hat nach dem Essen. Und was ich auch schön finde, dass man einfach auch ein weniger schlechtes Gewissen manchmal hat, ne? So der Umwelt, den Tieren und allem anderen gegenüber.
Da hat sie ja wirklich in vielerlei Hinsicht profitiert, muss man sagen. Aber damit, was die Waage ihr angezeigt hat, da war sie noch nicht so zufrieden mit, ne?
Ja, das stimmt leider. Das ist häufig so. Also sie ist damals gestartet mit einem Gewicht von fast 107 Kilo und hatte zu dem Zeitpunkt, also nach den 3 Monaten, erst 5 Kilo abgenommen. Also für mich ist das nicht erst, aber für sie erst. Ich fand das einen tollen Erfolg, aber sie selbst hatte sich in der Zeit eben mehr versprochen.
Obwohl sie ja wusste, dass es mit dem PCOS nicht so leicht fällt abzunehmen, ne?
Ja, aber Madeleine war eben so fleißig, dass sie gehofft hatte, dass es eben schneller klappt.
Gab es denn noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, was sie da noch tun könnte?
Naja, also manchmal, beziehungsweise, ja, wobei man sagen muss, nicht nur manchmal, sondern eher häufig, muss man auch Geduld mitbringen. Also nicht nur beim PCOS-Syndrom zum Abnehmen, bei vielen Erkrankungen. Je mehr Druck man sich damit macht, desto schwieriger wird es eben. Ja? Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass auch sowas wie Trauer, wie Ängste, wie Sorgen dazu führen können, dass der Körper eben ungern Gewicht verliert. Also die Psyche ist wirklich ein nicht zu unterschätzen Faktor.
Und die war ja bei Madeleine auch ziemlich belastet durch diesen ständigen Wechsel zwischen Hoffnung und Enttäuschung jetzt in Bezug auf den Kinderwunsch.
Ja, ganz genau. Also wir haben sie dann auch bestärkt darin, dass sie sich Unterstützung sucht durch eine Psychotherapeutin. Das hat sie dann auch gemacht. Zusätzlich habe ich ihr dann noch Metformin verschrieben. Das ist eigentlich ein Diabetes-Medikament. Das kann aber off-label, also außer der Reihe, bei PCOS mit Insulinresistenz, die muss gegeben sein, kann das mal vorübergehend verschrieben werden und hilft dann eben den Stoffwechsel so den ersten Schwung zu geben, in die Balance zu kommen.
Und gegen den Stress hast du eher zusätzlich noch Waldbaden verschrieben, wollte ich gerade sagen. Ich meine, das kann man ja nicht wirklich verschreiben, das kann man ja einfach so machen, das hast du ihr empfohlen.
Ja, also unter anderem genau haben wir das empfohlen. Und sie sollte sich zum einen regelmäßig bewegen, das hat sie auch gemacht, also spazieren gehen und walken und was ja auch wunderbar ist im Kampf gegen die ganzen Kilos, aber auch eben stresslindernd ist. Und dann haben wir noch eins draufgesetzt mit dem Waldbaden. Ja, also Waldbaden, das bedeutet eben, sich achtsam im Wald aufzuhalten. Und ursprünglich kommt es eben aus Japan, aus der japanischen Kultur. Und da hat es tatsächlich auch schon ordentlich Einzug gefunden. Also das machen sehr, sehr viele Japaner. Und man konnte in Studien tatsächlich auch nachweisen, dass der Aufenthalt im Wald beziehungsweise im Grünen, in der Natur, eben diesen Cortisolspiegel, unser Stresshormon, senken kann. Ja? Und da Ratzeburg natürlich umgeben ist von vielen Seen und Wäldern, dann bot sich das natürlich bestens an.
Ja, da war sie ganz fleißig und nach insgesamt 5 Monaten war sie dann bei euch auf dem Boot zum Abschlusscheck und da klang sie ziemlich happy, als du sie gefragt hast, wie es ihr geht, ne?
Echt gut. Also ich habe mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt und sobald ich irgendwas esse, was mir nicht gut tut, merke ich das sofort und solange ich dabei bleibe, geht es mir einfach viel, viel besser als vorher.
Ja, also ich glaube fast an dem Tag habe ich mich noch mehr gefreut als sie von der Stimme her. Ja, also es war ein krasser Unterschied zum ersten Besuch. Ich hatte das Gefühl, dass es ihr vor allem gut getan hat, sich mal eine Zeit lang nur um sich selbst zu kümmern. Mhm. Ja, eben weg von diesen Gedanken, schwanger werden zu müssen, zu wollen. Und sie hat es eben wirklich geschafft, dann diesen Kinderwunsch mal ad acta zu legen, zumindest vorübergehend, um sich eben nur auf die eigene Gesundheit zu konzentrieren. Und das war echt großartig.
Ja, da hat sich sowohl psychisch als auch körperlich am Ende einiges getan.
Ja, fantastisch hat sich da was getan. Also sie hat in der kurzen Zeit am Ende, wir hatten ja zwischendurch mal so einen kleinen Break, wie gesagt, 5 Kilo nach 3 Monaten, das war nicht das, was sie sich vorstellte. Aber insgesamt hat sie es geschafft, fast 10 Kilo abzunehmen und das war eben schon viel. Aber am besten war natürlich, dass sie das Bauchfett eklatant reduzieren konnte. Da lag sie vorher bei 2,2 Litern Bauchfett und bis 1,2 Liter, das hatten wir bei ihr ausgerechnet, wäre bei ihr in Ordnung gewesen. Und am Ende lag sie bei nur noch 0,8 Litern Bauchfett. Also das war komplett im grünen, im gesunden Bereich.
Wahnsinn. Also hat sich doch einiges am Gewicht noch getan am Ende. Und hormonell hat sich ja auch was geändert, ne?
Ja, also das war also der nächste große Erfolg. Ja. Sie kam zu uns und hatte wirklich seit Jahren keinen natürlichen Zyklus mehr. Und seit dem Ende der Kinderwunschbehandlung hatte sie sogar auch gar keine Blutung mehr. Ja, also auch keine Zwischenblutung. Und als sie dann am Ende zu uns kam, also aufs Boot zum Abschlussdreh, konnte sie berichten, dass sie bereits 2-mal ihre Regelblutung hatte mit einer fast normalen Zykluslänge.
Also ich glaube, das muss man an dieser Stelle nochmal sagen. So eine Menstruation kann grundsätzlich ja schon ziemlich nervig sein. Aber es gibt einfach Momente oder bei manchen Frauen oder bei manchen Erkrankungen, da freut man sich richtig über diese Blutung. Und ihre Fernsehfolge, die endete ja damals mit dem Satz, vielleicht wird sich doch noch ihr größter Traum erfüllen. Und was daraus geworden ist, das wollte ich natürlich von Madeleine selber wissen und habe sie angerufen.
Wie geht's dir aktuell?
Also gut, ich sag mal den Umständen entsprechend.
Ja, ist was passiert, was womit du nicht gerechnet hättest, ne?
Ja, genau. Also damit haben wir ja schon lange nicht mehr gerechnet. Das ist ja auch sowieso verrückt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. An dem Tag wurde die Ernährungsdocs-Folge ausgestrahlt tatsächlich. Also es war irgendwie, als ob es so sein sollte irgendwie. Also ich bin einfach immer noch unheimlich dankbar. Also ne, das kann ich mir immer wieder sagen. Und ich würde jedem ans Herz legen, bewerbt euch einfach und versucht es und nutzt diese riesige Chance. Da sind einfach Menschen, die sich wahnsinnig um einen kümmern. Und es sind nicht nur die Ärzte, es ist das ganze Team ja auch vom NDR.
Ja, da ist ein kleines Wunder entstanden. Und das ist natürlich auch immer traumhaft für uns zu sehen, dass die Arbeit sich lohnt. Und ich hoffe, dass Madeleine ein großes Vorbild ist für viele, viele Frauen, sich an die Ernährung ranzuwagen. Denn man sieht, es lohnt sich. Ja, auch wenn Madeleine so ein bisschen der ruhigere Typ ist, wie man hört. Aber wir haben uns dafür doppelt und dreifach gefreut und gejubelt und gelacht und das richtig gefeiert. Ja.
Ich glaube, bei ihr war wirklich auch entscheidend, dass sie sich richtig um sich selbst mal gekümmert hat, ne?
Ja, also das war, glaube ich, mit der entscheidende Faktor, dass wir durch diese Ernährungsumstellung, dass sie sich auf die Ernährung konzentrieren konnte und weg von diesem Gedanken, schwanger werden zu müssen, kam, ja?
Ja, und man muss auch sagen, die Ernährung hat sie weitestgehend beibehalten. Das hat sie mir erzählt und merkt auch einfach, dass es ihr nach wie vor gut tut. Natürlich auch für das Gewissen. Gesund essen und dabei die Zukunft des Planeten im Auge haben, das kann ja ganz schön tricky sein, finde ich. Da muss man ja sehr viel beachten. Aber Madeleine Grimm hat gezeigt, es geht. Sie hat sich nach der Planetary Health Diet ernährt. Und was das genau ist und wer noch alles davon profitieren kann, darauf wollen wir jetzt mal eingehen.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Also sich ausgewogen ernähren, gleichzeitig den Planeten schützen, das ist eben der Ansatz dieser Planetary Health Diet, dieser Speiseplan der Zukunft, so kann man es ja eigentlich nennen, der wurde von der Eat Lancet Commission entwickelt. Und das ist eine internationale und interdisziplinäre Gruppe aus Expertinnen und Experten im Bereich Gesundheit, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Politik und Landwirtschaft. Und die hatten eben unter anderem das Ziel, einen Ernährungsplan zu machen, mit dem man die wachsende Weltbevölkerung bis 2050 gesundheitsfördernd ernähren kann. Und der gleichzeitig eben auch ressourcen- und umweltschonend ist. Also Stichwort Nachhaltigkeit. Was bedeutet das jetzt genau?
Also es klang jetzt alles ziemlich kompliziert, aber tatsächlich ist es gar nicht so. Und was man, glaube ich, noch kurz vorab sagen sollte, die Planetary Health Diet ist nicht als strikter Ernährungsplan zu sehen, eben mit genauen Angaben oder genauen Vorgaben. Es ist eher so als Orientierung gedacht. Also die Kommission hat eben errechnet, wie viel von was jeder Mensch täglich essen sollte. Und die passgenaue Umrechnung ist aber auch schon deshalb schwierig, weil eben die Empfehlungen bei 2500 Kalorien pro Tag lagen. Also sprich, das passt ja nicht bei jedem, das muss man dann anpassen. Aber trotzdem kann ich eben jedem raten, mal ein Ernährungstagebuch zu führen, um mal wieder zu gucken, wie passt das denn vielleicht mit der Planetary Health Diet zusammen oder überein und den Fokus dann auf die positiven Aspekte legen. Also wovon kann ich dann mehr essen oder wovon sollte ich vielleicht sogar mehr essen und kann ja auch inspirierend sein, um neue Rezepte auszuprobieren.
Jetzt hast du eben schon gesagt, also so ganz strikt und Mengenangaben und sowas sind da jetzt nicht unbedingt, also so muss man es nicht unbedingt sehen. Das würde jetzt auch hier, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen, auf einzelne Mengenangaben einzugehen. Das würde eine 2-Stunden-Folge werden. Deshalb verlinken wir euch natürlich weiterführende Infos wie immer in den Shownotes. Aber was ist denn deiner Meinung nach da am wichtigsten?
Also tatsächlich unterscheiden sich die Empfehlungen der Planetary Health Diet gar nicht so sehr von unseren Empfehlungen. Mittlerweile wissen wir ja, dass hochverarbeitete Lebensmittel, das Weißmehl, das Zucker, rotes Fleisch oder eben ganz extrem die verarbeiteten Wurstwaren uns krank machen können. Also wirklich die Entstehung von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes und so weiter fördern oder sogar auslösen können. Also das ist Stand der Wissenschaft. Und diese Produkte empfehlen beide Seiten eben entweder gar nicht oder nur in minimalen Mengen. Und die Basis ist tatsächlich eine pflanzliche Ernährungsweise. Und wichtig ist, wie immer, die Vielseitigkeit.
Ja, und das ist eben nicht nur für unsere Gesundheit gut, sondern auch für die des Planeten, da die Ernährung mit pflanzlichen Lebensmitteln, muss man ja mal so sagen, im Großen und Ganzen viel ressourcenschonender ist als die Ernährung mit tierischen Lebensmitteln.
Genau, also wobei es jetzt nicht darum geht, sich ausschließlich vegetarisch oder vegan zu ernähren, sondern eben den Konsum von tierischen Produkten runterzufahren. Ja, das bedeutet eben Platz machen für neue, gesunde Lebensmittel, vor allen Dingen natürlich Gemüse. Aber unsere schönen Eiweißquellen und sind eben ganz besonders zu nennen, dann die Hülsenfrüchte und auch die Nüsse. Denn diese beiden Lebensmittelgruppen, kommen meines Erachtens derzeit immer noch viel zu kurz.
Und was man daraus Leckeres machen kann, darüber sprechen wir gleich, da freue ich mich schon drauf. Was ich aber spannend finde, es gibt ja auch so einen Vergleich zwischen dem, wie die Deutschen sich so im Durchschnitt ernähren und was die Planetary Health Diet empfiehlt. Wie sieht das zum Beispiel bei den von dir geliebten und genannten Hülsenfrüchten und Nüssen aus und auch beim Gemüse?
Also wir empfehlen ja immer mindestens so 3 bis 5 oder es heißt ja 5 am Tag, so 3 Portionen Gemüse. Man darf natürlich auch bis zu 5 Portionen Gemüse nehmen. Also sprich die eigene Hand. Dazu könnte man jetzt auch die Hülsenfrüchte zählen. Aber die Planetary Health Diet macht da tatsächlich noch eine Unterscheidung. Grob gerechnet sagt die Planetary Health Diet als auch unsere Empfehlung, dass wir so mindestens 400 Gramm Gemüse am Tag essen sollten. Tja, also was würdest du denn schätzen, was die Deutschen denn essen?
100 bis 150 Gramm würde ich schätzen.
Also viel weniger, als eigentlich empfohlen wird. Ja, es ist sogar noch weniger.
Eieiei.
Wir haben leider nur alte Zahlen, die sind schon so 8 bis 10 Jahre alt. Da sind es 134 Gramm, um genau zu sein. Ja. Aber vom Gefühl her und von der Praxis her habe ich nicht den Eindruck, dass es tatsächlich wesentlich mehr ist. Also wenn wir Ernährungsprotokoll schreiben lassen, dann ist es tatsächlich so, dass wir immer anstreichen müssen, wo ist denn bitte das Gemüse?
Also, und viele denken dann wahrscheinlich irgendwie so, ja, Apfel ist doch auch gesund. Und das ist, also im Endeffekt ist dann da vielleicht gar kein Gemüse.
Das merken wir immer wieder. Die Hülsenfrüchte kommen zu kurz und dabei sind sie eben so unfassbar gesund. Und es lohnt sich, sich von Rezepten inspirieren zu lassen und es immer wieder zu versuchen. Also viele sagen ja, ich lasse die Finger davon, weil sie es nicht vertragen. Aber in kleinen Portionen geht das immer und man kann sich dran gewöhnen. Oder der Körper gewöhnt sich dran.
Und er braucht es eben. Und das ist ja auch eine große Breite, die man da hat. Also Erbsen, Linsen, Kichererbsen, alle möglichen Bohnen und so weiter. Das ist ja schon viel, wo man große Auswahl hat eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen ein ganz toller Ersatz für Menschen, die eben weniger Fleisch essen wollen. Ja, also Hülsenfrüchte enthalten viel Eiweiß, wie Fleisch auch. Ja, enthalten auch Eisen und B-Vitamine. Die können schon mit tierischen Lebensmitteln mithalten. Und extrem wichtig, und das ist eben die super Besonderheit, sind die Ballaststoffe, aber auch die sekundären Pflanzenstoffe. Das heißt, wir haben hier Dinge, Mineralien, Vitamine, die eben in Kombination uns wirklich zu mehr Gesundheit bringen. Und auch da mal zum Vergleich, also wir empfehlen mindestens 125 Gramm Hülsenfrüchte am Tag. Ja. Die Empfehlung der Planetary Health Diet liegt da sogar noch viel höher, so zwischen 140 und 300 Gramm.
Wow.
Ja. Und ja, liebe Julia, nochmal darfst du gerne schätzen, wie viel essen wir Deutschen?
Also ich könnte mir vorstellen, dass viele überhaupt nicht täglich Hülsenfrüchte essen. Ich glaube, ich selber auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde besser. Insofern, wenn ich so einen Durchschnittswert nehmen müsste, weiß ich, vielleicht, also, 50 Gramm?
Mhm. Auch da, die Zahl ist alt, aber 8.
Wahrscheinlich, weil man es dann einmal die Woche isst oder so.
Ja, genau. Ja, also wirklich, Plädoyer für die Hülsenfrüchte. Bitte, bitte, wagt euch alle dran und versucht es. Gesünder geht's kaum.
Ich habe es auch geschafft.
Und auch natürlich neben den Hülsenfrüchten sind es auch die Nüsse. Auch da ganz tolle Eiweißlieferanten, durch die man das Fleisch reduzieren kann. Und so eine Handvoll am Tag wäre gar kein Problem, auch von der Kalorienanzahl her. Denn wir haben ja hier gute Öle auch drin und gutes Eiweiß. Und ganz wichtig wäre neben diesen beiden Dingen Weißmehl zu reduzieren, vielleicht sogar ganz verschwinden zu lassen. Und stattdessen dann auf Getreide in Vollkornvariante überzugehen. Das hält nämlich auch lange satt und dann haben wir auch wieder die guten Ballaststoffe drin, was gut für den Blutzuckerspiegel ist und uns beim Abnehmen hilft.
Ja, ich versuche das zu Hause auch durchzusetzen. Manchmal wird dann genörgelt, können wir nicht normale Nudeln heute mal machen?
Mischen. Auf jeden Fall mischen.
Das ist ein guter Tipp.
Also wenn man da die Familie überzeugen will, immer so kleine Portionen schon mal untermischen und die werden dann immer größer mit der Zeit.
Okay, ja, vielleicht sollte ich das nochmal probieren. Wie sieht es denn bei tierischen Produkten aus? Also wir haben ja immer gesagt, es soll weniger davon geben. Aber was bedeutet das jetzt genau?
Ich empfehle tatsächlich am besten nicht mehr als zweimal die Woche Fleisch zu essen. Und das große Thema ist leider immer dieses verarbeitete Fleisch, die Wurstwaren. Und eigentlich wollen wir nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen. Aber in dem Fall tue ich es tatsächlich. Je weniger oder im besten Fall gar keine Wurstwaren oder verarbeitete Fleischprodukte wären am allerbesten. Und wenn wir jetzt aber auf den Fleischkonsum nochmal gucken, da sagt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass man so maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche sollte der obere Grenzwert sein. Das kann man sich vorstellen, es ist schon 3 bis 4 Steaks oder Portionen Fleisch, könnte man sagen. Und die Planetary Health Diet geht da eben runter. Ja, die orientiert sich da eben am unteren Wert. Sie verbietet auch nicht komplett das Fleisch, aber liegt dann eher so bei 300 Gramm. Und vielleicht, wenn man da nochmal genauer reingucken möchte, dann sollte man natürlich mehr das hellere Fleisch nehmen als das rote Fleisch. Denn das rote Fleisch ist dann doch nochmal gesundheitsschädlicher und ressourcenfordernder. Also dann haben wir zusätzlich zum Fleisch dann generell auch noch die tierischen Milchprodukte. Mhm. Da unterscheiden sich die Empfehlungen eben weitaus mehr. Also tatsächlich sollten wir die tierischen Milchprodukte auch ordentlich runterfahren. Ja, und das Gute ist ja schon, dass wir heutzutage da viele Alternativen hätten mit den ganzen pflanzlichen Drinks. Von den Milchprodukten hat man natürlich Sorge, dass wenn wir jetzt keine tierischen Milchprodukte zu uns nehmen, dass dann auch die Kalziumzufuhr fehlt. Aber dem ist gar nicht so.
Puh, okay, das war mir noch nicht so klar. Da muss ich, glaube ich, dann mir auch mal in meine eigene Nase packen. Ich trinke zwar auch viel diese Pflanzendrinks, das schon, aber also Käse und Quark und Joghurt und so, da bin ich ja irgendwie doch dann auf jeden Fall täglich in größeren Mengen dabei. Okay, aber wen jetzt die genaue Auflistung und der Vergleich interessiert, das könnt ihr euch natürlich alles nochmal ganz in Ruhe und genau angucken über die Links in unseren Shownotes. Das waren jetzt auch echt irgendwie viele Zahlen und sehr viel Theorie, aber wie sieht das denn jetzt im Alltag aus? Also wie kann ich im Alltag gesünder und nachhaltiger leben? Wie machst du das zum Beispiel? Ich glaube, dir ist ja Nachhaltigkeit auch ganz wichtig, ne?
Genau. Und Nachhaltigkeit bedeutet eben, dass wir saisonal und regional uns ernähren sollten. Und das klappt ja auch Gott sei Dank heutzutage auch immer besser. Also viele Supermärkte bieten ja schon sehr viele regionale Produkte an, um das Ganze zu fördern. Also das kann man hier nur mehrfach positiv erwähnen, dass man eben schon richtig unterscheiden kann in den Supermärkten. Mensch, das kommt hier aus der Region. Was ich immer super finde und auch für Familien, dass man so einen Saisonkalender sich mal kauft oder runterlädt und den dann wirklich an den Kühlschrank hängt. Damit die Kinder wirklich auch merken, Mensch, die Erdbeeren gibt's eben nicht zu Weihnachten, sondern eben dann erst im Mai oder Juni oder vielleicht sogar erst Juli. Das bedeutet wirklich, dass wir da auf die Umwelt achten können, weil dann einfach die Transportwege wegfallen. Ja, und Obst und Gemüse schmeckt natürlich auch viel besser. Wir nutzen häufig, tatsächlich auch meine Damen in der Praxis, saisonale Biokisten. Hm. Also die kriegen wir dann einmal in der Woche geliefert. Thema Solawi, auch man kann sich eben irgendwo anschließen, dass man regional die Produkte irgendwo abholen kann, einmal die Woche. Das sind ganz tolle Sachen.
Solidarische Landwirtschaft heißt das, glaube ich, ne?
Genau, ja. Solidarische Landwirtschaft. Das bedeutet, dass sich da wirklich Bauern zusammenschließen, die eben Produkte dann zur Saison vielleicht zu viel da haben und nicht in den Handel geben. Und diese Produkte kann man dann aber als Endverbraucher sich dann irgendwo holen. Eine super Geschichte. Und was sich natürlich immer lohnt, das sagen wir, glaube ich, bei jeder Ernährungsberatung, dass man auf die Verpackung gucken soll. Also, weil natürlich Obst und Gemüse kann ausgezeichnet sein, aber die abgepackten Sachen, da lohnt sich schon drauf zu achten, woher kommen die denn?
Sind also
die
nicht wirklich nur, was ist drin, sondern auch, wo kommt es her?
Genau, wo kommt es her? Das heißt, ist es einmal um die ganze Welt geflogen, damit ich es dann essen kann? Das ist natürlich auch fraglich. Wie gesagt, also nicht nur auf die Zutatenliste zu gucken, sondern auch auf die Herkunft zu gucken. Und ganz, ganz wichtig. Und ich glaube aber, dass da so langsam eine Idee erscheint, Lebensmittel eben nicht mehr wegzuschmeißen.
Mm. Ja. Das ist mir auch total wichtig, muss ich sagen. Und das kann man ja auch, finde ich, ganz gut hinbekommen, indem man sich auch wirklich vorher mal einen Plan macht. Was möchte ich diese Woche oder jetzt vielleicht auch die nächsten 2, 3, 4, 5 Tage kochen? Und dann kaufe ich das eben entsprechend auch so ein.
Ja, dadurch kaufe ich eben nicht zu viel ja, und einfach so blind in den Tag hinein und spart auch noch Geld.
Also ja, und grade, Zeit.
Ja,
nicht jeden Tag einkaufen, sondern eben ein oder vielleicht zweimal die Woche. Ne?
Aber gerade in der heutigen Zeit, wo das Geld knapp ist, lohnt sich das auf jeden Fall. Also sollte jeder wirklich mal ausprobieren. Und das ist natürlich auch dann viel gesünder, wer sich vorher schon mal einen Plan gemacht hat, der dann vorkocht und nicht so, also beim Einkaufen dann vielleicht schon in diese Heißhungerfalle tappt. Ja, zum einen kauft man dann schon viel zu viel Süßigkeiten und entscheidet sich dann vielleicht auch noch für die falschen Dinge. Ja, deswegen mit Hunger einkaufen, bitte, bitte das nicht. Und weil sonst ist man schnell in diese Heißhungerfalle und greift dann mal schnell zu dem Fastfood-Burger oder zur Tiefkühl-Pizza oder sonstigen unguten Dingen.
Ja, und wenn man dann selber kocht und am Ende eben doch was übrig bleibt, dann kann man ja auch einfach es entweder einfrieren oder am nächsten Tag dann einfach ein Resteessen machen oder so, ne?
Ja, also meine absolute Empfehlung, Ofengemüse oder ein Auflauf. Ja? Mhm. Also einfach alles, was man dann noch so übrig hat, kommt in den Ofen, also als Ofengemüse, ein bisschen Öl drüber, Gewürze, damit es eben auch allen schmeckt. Dann einen schönen Kräuterquark. Also wunderbar, gesund, lecker, sättigend, schnell fertig. Also kann man wöchentlich machen mit den ganzen Resten.
Wir haben jetzt sehr viel über gesunde und nachhaltige Ernährung gesprochen. Und ich finde, deshalb ist es jetzt Zeit, uns mal um ein Rezept zu kümmern.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ich habe hier wieder unseren Korb mit Zutaten. Was hast du mir denn heute für ein Rezept mitgebracht?
Eins der neuen Lieblingsrezepte von Madeleine Grimm. Und zwar ein Chili Sin Carne.
Also ohne Fleisch.
Ganz genau, ganz ohne Fleisch. Stattdessen mit Linsen als Basis, wie du hier sehen kannst.
Mhm. Rote Linsen.
So, das können natürlich eben trockene Linsen sein, die man dann erst aufkochen muss. Ausnahmsweise können das auch mal Linsen aus der Dose sein, wenn es schnell gehen muss. Wir haben hier Kidneybohnen, wir haben Mais, wir haben Tomaten.
Wir haben hier natürlich, ganz wichtig bei Chili, auch eine Chilischote.
Ganz genau. Also da ist das Capsaicin drin. Das wirkt entzündungshemmend, stoffwechselanregend, also gerade wenn ich abnehmen möchte. Ja, und schützt meine Zellen. Und es gibt sogar In-vitro-Studien, die zeigen konnten, dass dieses Capsaicin aktiv gegen Stoffwechselstörungen helfen kann.
Also In-vitro heißt jetzt erstmal, im Labor wurde das untersucht. Aber das gibt eben schon mal einen Hinweis darauf, dass das auch im Menschen funktionieren kann. Das würde dann in vivo heißen. Und Chili ist ja eine Paprikapflanze. Davon sehe ich hier auch noch zwei normale, eine grüne und eine rote. Was ich weiß, schon alleine mit einer Paprika könnte ich ja meinen kompletten Vitamin-C-Bedarf, den ich am Tag so habe, decken, oder? Also wirkt antioxidativ und zellschützend.
Genau. Und Vitamin C natürlich auch fürs Immunsystem ganz, ganz wichtig. Und am schönsten wäre es natürlich dann, wenn ich die Paprika, jetzt nicht in unserem Chili, aber Paprika, wenn ich sie schon esse, über den Tag verteilt esse. Weil das Vitamin C relativ schnell verstoffwechselt ist. Also wenn ich die über den Tag verteile, dann habe ich am meisten davon. Natürlich kann ich auch häufiger am Tag Chili essen. Mittags und abends zum Beispiel.
Ja, mache ich mittags einen großen Pott und esse das dann abends nochmal. Das finde ich einen sehr guten Tipp. Das wusste ich noch nicht, dass man nicht die Paprika sich am Stück sozusagen reinziehen soll, sondern lieber über den Tag verteilt. Das finde ich sehr spannend. Vielen Dank dafür. Dann haben wir hier eben noch die Linsen, Kidneybohnen.
Hülsenfrüchte sind aber das A und O. Ja? Hier sind unsere Ballaststoffe ein Traumgericht, was die Ballaststoffe angeht. Also bitte, bitte ausprobieren. Wir haben hier auch noch durch die Hülsenfrüchte Eisen. Wir haben Magnesium, was für uns Frauen ja alles ganz gut wirkt und uns hilft für unsere Gesundheit.
Linsen und auch Bohnen, ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich das jetzt zusammenpacke, da habe ich ja eine richtige Ballaststoffbombe. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch Blähungen kriegt, oder?
Ja, also tatsächlich ist das gar nicht so extrem, finde ich, beim Chili. Da höre ich es eigentlich am wenigsten. Was natürlich sinnvoll ist, wenn man sagt, ich habe da jetzt Sorge vor, dass man diese ganzen Zutaten, also wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass die Kidneybohnen ja in der Dose sind und der Mais im Glas, dass man das wirklich ordentlich ausspült. Und wenn man sagt, die Linsen will ich jetzt auch noch, muss ich jetzt erst noch kochen, die sind noch nicht fertig, dann lohnt sich das auch, die Linsen abzuspülen und vielleicht sogar während des Kochens das Wasser der Linsen, das Kochwasser auch mal auszutauschen. Also okay. Da kann man deutliche Verbesserungen erreichen. Und was natürlich toll ist, dennoch, man sollte wirklich auf gar nichts verzichten. Denn gerade die ganzen Bohnen, die wir hier haben mit den schönen Ballaststoffen, in Kombination mit dem Mais als Getreide, ja, da haben wir ja Proteine oder Eiweißlieferanten, die eben aufeinandertreffen, die sich wunderbarst ergänzen. Also hier steigern wir die sogenannte biologische Wertigkeit des Ganzen nochmal. Ja.
Das heißt, ich kann das Eiweiß besser aufnehmen in Verbindung mit dem Mais als Getreide?
Genau, dadurch, dass wir das ohne Kane machen, also sind Kane. Und durch das Fleisch haben wir ja eigentlich eine tierische Eiweißquelle, die unser Körper meist besser verstoffwechselt. Aber tatsächlich erreiche ich eben durch die Kombination von Mais und oder von Getreide und Hülsenfrüchten eben auch eine höhere biologische Wertigkeit. Also da kommen wir dem Tierischen schon ordentlich nah.
Weil sich da eben diese essentiellen Aminosäuren gegenseitig ergänzen. Also vielleicht nochmal kurze Erklärung. Proteine bestehen ja aus Aminosäuren und da gibt es eben diese essentiellen. Das heißt, die macht unser Körper nicht selber, die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Im Fleisch sind, glaube ich, immer alle drin, ne? Und in pflanzlichen Eiweißquellen nicht. Aber wenn ich die dann mit Getreide kombiniere, dann habe ich alle essentiellen Aminosäuren zusammen. Also deshalb ist hier dieses Chili mit Mais und Bohnen das und dann auch noch den Linsen echt ein super nährstoffreiches Gericht, die wir dann auch alle super gut aufnehmen können.
Ganz genau. Oder aber, was man natürlich auch machen könnte, wenn jetzt nur noch ein Rest Chili da ist am nächsten Tag, weil es so gut geschmeckt hat, ja, nicht mehr so viel da ist, dass man das Ganze dann noch mit Reis kombiniert. Also man kann auch noch mal Vollkornreis reingeben.
Also ich finde, das klingt super. Ich könnte mir dazu jetzt irgendwie noch so ein, das wäre dann nicht mehr vegan, aber so ein Klecks Creme Fraiche oder Joghurt oder so vorstellen.
Ja, also da läuft mir auch gleich das Wasser im Mund zusammen, ehrlich gesagt. Ja, aber wer es vegan haben möchte, der kann natürlich auch eine Soja-Variante nehmen.
Stimmt, ja.
Also insofern, für alle ist was da.
Ja, vielen Dank, Silja. Also ich fand das heute wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch über Ernährung, mit der man eben unsere Gesundheit und die des Planeten verbinden kann. Und ja, auch das Gespräch über diese gemeine Erkrankung PCOS. Ich freue mich echt schon auf unsere nächste Folge zusammen.
Ich auch.
Das Rezept für das Linsenchili, das findet ihr in unseren Shownotes. Und wer weitere gesunde Rezepte der Ernährungsdocs finden möchte, der kriegt sie natürlich auf ndr.de/edocs oder bei den Ernährungsdocs auf Instagram. Und wenn ihr mehr spannende Fälle der Ernährungsdocs und gute Hinweise zur Ernährung oder Inspiration für die gesunde Küche kriegen möchtet, dann abonniert doch diesen Podcast. Drückt jetzt einfach gleich auf die Glocke. Ihr findet uns den Ernährungsdocs Podcast in der ARD Audiothek. Die gibt's gratis als App. Autorin dieser Folge ist Gesa Lütten und ich bin Julia Demann. Zum Schluss habe ich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. 10 Minuten Wirtschaft von meinen Kolleginnen und Kollegen von NDR Info. Die wichtigsten Wirtschaftsthemen täglich in kompakten 10 Minuten. Aber hört einfach selbst mal rein.
Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht. Und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen.
Du darfst dir im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt.
Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag, jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen.
Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.
Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.